Am letzten Sonntag des alten Jahres wollen wir gemeinsam ein Wort Gottes aufschlagen aus dem Psalmen, Psalm 119, aber nicht den ganzen Psalm, sondern nur den Vers 18. Psalm 119, Vers 18. Da sagt Gottes Wort: Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Soweit das Wort des Herrn. Wieder einmal stehen wir am Wechsel eines Jahres. Für uns, die wir dem Herrn Jesus gehören, bedeutet ein Jahresablauf etwas ganz anderes als für die verlorene Welt. Blicken wir in das letzte vergangene Jahr zurück, dann können wir nur die Liebe und Gnade unseres Gottes und Herrn bestaunen und ihn dafür preisen, für alle seine Lieblichkeiten und seine Gütigkeiten in seiner Fülle. Und gerade hier dürfen wir dankbar sein für die mancherlei Durchhilfen, die nicht selten von uns gar nicht erkannt wurden, die gar nicht wahrgenommen wurden, dass der Herr es war, der unseren Lebensweg gestaltete, so wie es verlief. Je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus eins machen, umso mehr erkennen wir dann seine große Liebe an uns. Wer nicht dankbar ist, der sieht das alles nicht. Und wer das nicht sieht, ist eben blind und bedarf der Augensalbe von Offenbarung 3, Vers 18b. Und genau darum schreibt der Psalmist: Öffne meine Augen. Das ist auch der Wille Gottes, dass wir geöffnete Augen haben und damit Gott erkennen in seiner Herrlichkeit und Schöne. Wie er uns durch die Wildnis dieser irdischen Wüste geführt hat. Unser irdisches Leben ist eigentlich ganz, ganz kurz an Länge der Tage. Die Gläubigen durchlaufen die Tage ihres Lebens sehr unterschiedlich. Dabei sind natürlich Hindernisse zu überwinden, die einmal selbst verschuldet, wie auch Widerstände, an denen wir nicht direkt schuldhaft beteiligt waren. Aber eines steht doch wohl fest: Je inniger wir mit dem Herrn verbunden wandeln und leben, desto leichter und reibungsloser gelangen wir durch das irdische Leben. Worum es ja eigentlich geht: dass wir die Zeit auskaufen für unseren Gott. Nicht, dass wir beim Herrn ankommen und sagen, wir haben so recht und schlecht, mit aller Kraft und Machtanstrengung haben wir vermocht, die Zeit totzuschlagen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir sollen für ihn da sein. Und genau das ist es, was auch der Heidenapostel Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 2 zum Ausdruck bringt, wenn er schreibt, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Das ist es. Turbulent darüber hinaus ist unser Leben ohne dies noch. Da müssen wir uns nicht um Turbulenzen bemühen. Unser Leben ist abwechslungsreich genug, um nicht dabei einzuschlafen. Wo immer dieses ruhige Leben fehlt, sind es die Folgen der Sünde. Nicht immer die Folgen der eigenen Sünden, sondern auch, wie wir das zeitmodern sagen, der Umwelt. Denn die Sünde ist letztlich der Leute Verderben. Die Welt, in der wir leben, ist ganz, ganz gegen Gott und gegen uns, die wir ihm gehören, gerichtet. Weshalb wir von dieser Welt auch nichts und gar nichts erwarten dürfen, was uns angenehm sei. Wenn also unser Herr bereits sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, haben wir da heraus die Schlussfolgerungen zu ziehen, dass dies nicht unsere Heimat ist, in der wir leben. Es wäre furchtbar, wenn sie es sein sollte. Vielmehr sind wir hier fremd. Wir sind hier Fremdlinge. Und das ist gut so. Um uns in dieser Welt richtig zu verhalten, bedarf es, wie dieser Psalmist also sagt, öffne meine Augen. Das ist das Erste. Und genau das besagt doch, dass wir von Natur aus diese offenen Augen nicht haben. Sonst brauchten wir ja diese Augen gar nicht geöffnet zu bekommen, wenn sie offen wären. Ein ganz wunderschönes Bild. Der Belehrung für uns alle haben wir im Alten Testament, und zwar in 2. Könige Kapitel 6, wo wir in Vers 14 hineinschauen können und der Prophet Elisa mit seinem Knaben in der Stadt über Nacht von den Syrern eingeschlossen war. Plötzlich waren sie eingeschlossen. Unerwartet. Und als dieser Knabe oder Diener, wie es hier heißt, am Morgen aufstand, da sah er rund um diese Stadt gelegen ein ganzes Heer der Feinde mit Rossen und mit Wagen. An diesem Punkt zeigt uns Gott das Herz dieses Knaben. Da dürfen wir hineinschauen in sein Herz. Wenn er sagt, ach mein Herr, sagt er zum Elisa, was sollen wir tun? Ist das nicht auch unser Leben zuweilen die beschämende Glaubensstellung der Gläubigen heute? Denn das, genau das ist die fleischliche Gesinnung, auf die Umstände und damit auf den Feind zu blicken. Denn wenn wir darauf sehen, und der Knabe tat das, nur der Elisa nicht. Der hatte das gelernt. Geschwister, ob der Herr mit uns so weit kommt, dass wir es auch noch lernen? Es liegt einzig daran, ob wir es lernen wollen. Etwas zu lernen, was im ganzen Leben schief gelaufen ist, kostet zumeist viel Überwinderkraft, viel Mut, aber der Herr ist, er steht uns dabei zur Seite. Denn wenn wir darauf sehen, ergeht es uns ganz genau wie diesem Knaben. Vielleicht und mit Sicherheit haben wir diese Lebenserfahrung schon etliche Dutzend Mal hinter uns gebracht. Wenn etwas Unerwartetes in deinem Leben einsetzt, dann drehst du durch. Warum? Weil du nicht mit dem Herrn verbunden bist, wie Gott das möchte. Du bist vielmehr mit dem Feind verbunden, weil du zuerst auf ihn siehst. Das Herz des Knaben war voller Furcht. Das war die Problematik. Ist dein Herz nicht auch oftmals mit Furcht erfüllt, oder? Wir wollen dem Herrn die Antwort geben. Aber der Prophet Elisa ist, er gibt ihm in Vers 16 die Antwort und sagt, wir wollen uns diese drei Worte merken, fürchte dich nicht! Geschwister, das ist Glauben. Und das, was uns der Knabe zeigt, kompletter Unglauben. So ungläubig wie das Herz des Knaben, können aber auch unsere Herzen sein. Und beachten wir hier bei dieser Sache. Selbst das Wort des Propheten Elisa brachte ihn, den Knaben, nicht oder aus seinem Unglauben nicht heraus. Ja, sonst hätte der Elisa ihm die feurigen Rosse und Wagen nicht zeigen brauchen, wenn er geglaubt hätte, was der Prophet ihm gesagt habe. Was ist's denn, dass wir so schwer hören können? Sünde ist. Ein anderes Bild, Wir schauen mal da so ein bisschen in die Bibel. Führt uns nach Matthäus 14. In Matthäus 14 sehen wir die Jünger im Schiff. Der starke Wind war ihnen entgegen. Das ist wunderbar. Denn dadurch werden unsere Herzen vor Gott geprüft. Und genau dort in Matthäus 14, da sehen wir unseren Glauben. In Vers 26, da schrien sie, wer? Nun die Jünger. Weshalb? Die Bibel sagt, vor Furcht und Unglauben. Sie schrien. Geschwister, das ist unser Herz. Wenn es nicht mit Christus angefüllt ist, wie der Herr, unser Gott, das möchte. Und genau dort, Gott ist ja nicht schwerhörig, genau zu diesem Augenblick, wo jenes Schreien ein Hochmaß erreicht hat, da offenbart sich der Herr Jesus. In Vers 27. Und nun beachten wir bitte die Worte des Herrn. Ach, sagt er, seid gutes Mutes. Passt denn das hier herein? Jawohl, das brauchten sie. Wieso? Weil sie mutlos waren. Spricht der Herr zuerst ihren Mut an. Und dann sagt er, ich bin's. Und dann kommen die Worte, die wir hier vom Propheten hörten. Fürchtet euch nicht. Tja, das sagt der Herr Jesus. Naja, die Jünger hatten das nötig, nicht wahr? Deshalb hat er es nur zu denen gesagt. Wir halten von unserem Glauben viel zu viel. Der ist weit, weit kleiner, als wir wissen und als wir es zugeben und erkennen. Unser Glaube kann nicht mit dem Makro, sondern mit den mikrokosmischen Dingen verglichen werden. Denn auch uns hat der Herr damit zugerufen, fürchtet euch nicht! Ist er unser Herr doch der, welcher gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. An welchem Tag ist er nicht bei uns? Das müssten wir jetzt untersuchen. Und wenn du das herausgefunden hast, dann hast du ganz ehrlich ein Recht, dich auf dieser Erde zu fürchten. Warum nur fürchten wir uns noch? Wenn der Herr sagt, fürchtet euch nicht. Die Antwort ist, wir vertrauen unserem Herrn nicht. Weil wir nicht völlig mit dem Herrn gestorben sind. Und wenn es allein nur die Furcht und die Angst sei, dann sind wir in diesen Dingen nicht in der Gleichheit mit Christus gestorben. Das ist ja die Erklärung dafür, die wir hier auf dem Friedhof immer wieder feststellen können. Die Leute, die gestorben sind, die da beerdigt werden, Die sind wirklich gestorben. Die lassen sich nicht mehr beleidigen. Auch nicht mit den gemeinsten Worten. Das ist, warum? Weil sie völlig gestorben sind. Der Herr möchte, dass wir diesen Dingen völlig sterben. Aber das macht der Herr nicht. Er tut das nur, wenn du das willst. Und genau dazu gehört dein Wandel und dein Glaubensverhalten, deine Not dem Herrn der Herrlichkeit zu sagen, es ihm zu klagen, es ihm zu bringen. Gott aber wird von uns einzig durch ein uneingeschränktes Vertrauen geehrt. Nun, ihr Meister hatte zu den Jüngern geredet. Was hat er gesagt? Jetzt beachten wir. Er hat gesagt, ich bin's. Und im nächsten Vers 28, da sagt der Petrus, Herr, wenn du es bist, warum sagt denn der das? Wenn du es bist, weil Petrus mitgeschrien hat, weil er nicht vertraute dem, dem er gehörte. Das ist Zweifel. Darum steht geschrieben, der Zweifelnde empfängt nichts. Die Bibel sagt nicht, wer gut zweifeln kann, empfängt nichts. Ja, ja. Petrus und wir brauchen geöffnete Augen. Die inwendigen Augen sind verklebt durch die Sünde. Das hat überhaupt nichts mit Errettetsein zu tun. Wohl aber mit einem siegreichen Christus verbundenen Wandel in dem Glaubensvertrauen zu dem, der unser Herr und Retter ist. Erst als der Elisa Gott bat, Jehova öffne seine Augen, dass er sehe, da hat Gott die Mirage von ihm weggedrückt. Da bekennt der Knabe, und er sah, der Berg war voller feuriger Rosse und voller Wagen, die auf seiner Seite standen. Das waren weit, weit mehr als das Heer der Syrer. Wenn du glauben würdest, gleich wie die Schrift sagt, dann öffnet der Herr dir das geistliche Auge, um ihn, unseren Herrn, beständig vor Augen zu haben. Aber genau das, was dieser Knabe hier abgibt, ist der Zustand der Herzen auch von uns. Und noch ein drittes Bild, das wir hier sehen wollen. Thomas. Ja, der Thomas, der belehrt uns gar oft. Und auch nicht oberflächlich. Er hat einen starken Unglauben. Er rühmt sich auch dessen. Wir wollen das sehen. Thomas sagt in Johannes 20, Vers 25b, es sind hier seine Worte, die Bibel ist nicht von mir. So werde ich nicht glauben. Zack. Er kommt sich darin auch sehr von seinem Unglauben bestätigt vor. Er sagt nicht, so kann ich das noch nicht glauben. Das sagt er nicht. Als ob er nicht in der Lage wäre, sondern so werde ich das nicht glauben, wie er das hier sagt. So nicht. Da liegt weder glauben wollen, noch die Bereitschaft dafür vor. Sobald wir in unserem Glaubensleben nicht von ganzem Herzen wollen, egal worum es sich dreht, können wir auch nicht. Wenn nur in der Übereinstimmung, denn nur in der Übereinstimmung seines Willens mit dem unseren wird Gott geehrt. Darum geht es eigentlich. Der Unglaube des Thomas hat den Herrn Jesus mit Sicherheit nicht geehrt. Davon können wir hier ausgehen. Er bedurfte vielmehr der Öffnung seiner Augen. Er sah das nicht. Die Augen waren gehalten. Er sah nicht, damit er sich selbst im Lichte Gottes erkennt. Und das bestätigt doch gerade das neutestamentliche Wort, wo es heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Gläubigen heutiger Tage in ihrer Verdrehtheit, die meinen, der Herr müsse sie zuerst befreien oder frei machen, damit sie gottgemäß erkennen können. Aber genau das stimmt nicht, weil die Bibel es umgekehrt sagt, so verdreht können Gläubige sein. Zuerst sollen wir erkennen, dann werden wir befreit durch die Wahrheit. Solange wie wir nicht erkennen, fehlt uns doch das Licht der Wahrheit Gottes. Und solange das Licht fehlt, erkennen wir nicht. Der treue Herr ist. Er ist am Zug. Er möchte uns im neuen Jahr einen inneren geistlichen Durchbruch geben für diese Wahrheit. Aber das wird nur geschehen, wenn wir uns wahrhaftig danach ausstrecken, dass wir darum bitten, in Aufrichtigkeit und Glauben. Nun, bisher lasen wir in unserem Textwort, öffne meine Augen, und nun heißt es weiter, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Das müssen wir ja auch behandeln. Für uns, die wir in der Zeit der Gnade leben, ist es überhaupt nicht leicht, im mosaischen Gesetz Wunder zu sehen. Nimm dir mal das Gesetz vor. Die 10 Gebote und suche darin die Wunder Gottes. Eine herrliche Aufgabe. Musst du mal machen. Da siehst du, wie schwer es ist, mit dem Gesetz Gott zu erkennen. Und noch viel schwerer, Gottes Gedanken zu erfassen. Und dennoch sehen wir das Wunder in der Gesetzeszeit, in der Vergebung durch Tieropfer. Das ist ein Wunder. So wie das Tierlein Blut und Leben ließ, folgte die Hinwegnahme von Schuld und Sünde beim Israeliten durch Gott. Ist das kein Wunder? Meine schon. Und noch nicht einmal ein kleines. Waren das nicht Wunder der Liebe Gottes, wenngleich die Vergebung nur irdischen Charakter im Alten Testament trug? Stellvertretende Schuldanrechnung ist ein Geheimnis und Wunder Gottes zugleich. Um diese Wunder zu schauen, brauchte der Alttestamentler, wie wir im Textwort lasen, geöffnete Augen. Aber wie viel mehr brauchen wir die offenen Augen, um all die Wunder unseres Gesetzes, nicht das vom Sinai, zu erkennen. Wir lesen davon in Römer 8, Vers 2, wo es heißt: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das drückt unsere Gesetzmäßigkeit aus, Geschwister. Das betrifft uns. Über das Gesetz des Geistes des Lebens wollen wir nachsinnen, um die darin enthaltenen Wunder in unseren Herzen zu erfassen. Zuerst aber brauchen wir, wie wir hörten, geöffnete Augen. Haben wir die nicht, sind die allermeisten Bemühungen im Leben eines Gläubigen nicht von dem Segen begleitet, wie wir das möchten. Dieses vermag allein der Herr zu tun. Und er, unser Herr, er tut es. Wann? Nun, wenn wir die rechte Stellung vor Gott einnehmen. Damit ist das Gesetz des Geistes, des Lebens, die Wahrheit, welche uns frei macht. Das Gesetz vom Sinai, damals, beim Exodus, betraf das Gesetz der Sünde und des Todes. Denn im Gesetz, da war kein Leben. Nennt mir einen, der durchs Gesetz am Leben geblieben ist. Vielmehr verurteilt das Gesetz einen jeden Übertreter, auch nur eines Punktes, ihn zum Tode. Wie es auch in Römer 10, Vers 5b heißt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Dinge hier sind die Dinge des Gesetzes. Das heißt, wer das Gesetz nicht gehalten hat in der Zeit des Alten Testaments und keiner der Sünder auf dieser Erde vermochte, das Gesetz zu halten, ist dem Gesetz der Sünde und des Todes preisgegeben. Es ist wie eine Ironie des Lebens. Einer, ein einziger hat das Gesetz gehalten. Wer das Gesetz tut, wird leben. Und der es gehalten hat, der musste sterben. Christus, unser Herr. Aber er starb nicht des Gesetzes wegen von Gott her, obgleich die Pharisäer, Schriftgelehrten, Hohenpriester sagen, nach unserem Gesetz muss er sterben. Nein, 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 das haben die gesagt. Darum sind sie seine Mörder. Also erwies sich das Gesetz vom Sinai als ein Todesgesetz eines jeden Menschen. Um nun zu erkennen, dass wir alle dem Tode unterworfen sind, ich sag's lieber nochmal, damit das nicht falsch verstanden wird. Um zu erkennen, dass wir alle dem Tode unterworfen sind, brauchen wir keine offenen Augen. Das sieht und weiß jeder, dass wir sterben müssen. Das hat sich auch rumgesprochen in den 6000 Jahren der Menschheitsgeschichte. Da ist keiner, der sich verwundern muss, dass er sterblich ist. Was aber die Wunder im Gesetz des Geistes, des Lebens betrifft, so brauchen wir sehr wohl die Öffnung der Augen, damit wir sehend werden. Denn nur die Kinder des Lichts erfassen ein wenig das Wunder Gottes, unserer Errettung durch Gnade. Wie der Prophet sagt, Kinder des Wunders sind sie allesamt, er redet die Erretteten an. So wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, ist es Gottes Gesetz seines Geistes, dass die Erretteten ewiges Leben erhalten. Gesetz. Gesetz des Geistes des Lebens. Gesetz Gottes. Darum ein Unsinn. Kinder Gottes können abfallen und verloren gehen. Das wäre der erste Vorgang, um Gottes Gesetz durch einen Menschen zunichte zu machen. Das ist ja Unsinn, was da geredet wird. Naja, lassen wir sie. Der Herr ist's, er hat aufgrund der Tatsache Golgathas unser gewordenes Leben zu einem Gesetz gemacht. Römer 8, Vers 2, glauben wir's, dann sind wir recht. Und genauso wenig, wie sich ein Mensch von Natur dem Gesetz der Sünde und des Todes nicht entziehen kann, aber stirbt, so sicher kann ein Wiedergeborener nicht vom Gesetz des Geistes des Lebens abfallen und verloren gehen. Geschwister, darum gehen wir Erlösten ganz anders in das neue Jahr 1991. Wir haben eine völlig andere Basis. Gesetz des Lebens. Um uns sind die Menschen, die dem Gesetz des Todes noch unterworfen sind. Der Jahreswechsel sollte uns allen eine neue Herausforderung sein. Eine Herausforderung an uns, dem Herrn Jesus, mit ganzem Herzen, von ganzer Hingabe zu dienen und dem Herzen Jesu durch unsere Treue die notwendige Freude zu bereiten. Wir hatten jetzt Weihnachtsfeiertage. Mit diesen Feiertagen wir relativ sehr wenig zu tun haben, weil erstens das Datum gar nicht stimmt. Zweitens haben wir keine biblische Aufforderung, Weihnachtsrummel aufzustellen. Alles das ist bibelfremd. So wollen wir sagen. Wollen doch da nüchtern bleiben. Wollen aber niemand verurteilen, der sich ein paar Tannenzweige hereinholt, weil er meint, dass die zu Weihnachten am grünsten sind. Nun, wir lassen jedem das zukommen, was er will. So macht's auch der Herr. Und wir wollen niemand auf die Nerven gehen. Das wollen wir nicht.
Nein.
Vergessen wir aber bei dieser Herausforderung an uns selbst nicht, unseren Gott dabei zu bitten, dass er bei diesem geistlichen Neuanfang zuerst die Augen öffnen möchte. Viele Gläubige machen einen Neuanfang und kommen am alten Punkt wieder heraus, weil sie ihre Augen genauso verschlossen haben, die inwendigen Augen, wie sie den Neuanfang inszenieren. Denn es wäre nicht gut, wollten wir, die wir bereits ewiges Leben besitzen, mit verklebten Augen einhergehen. Denn wir sollen uns an seinen Wundern, dem Gesetz des Geistes des Lebens, erfreuen. Denn bei all dem wird uns der Herr Jesus ganz groß, bevor wir unser neues, ewiges Leben erkennen, sehen wir den, der das Leben ist, unser Herr. Er, der uns so sehr geliebt hat, als wir noch nicht waren. Aber er liebt uns jetzt, und seine Liebe zu uns vergeht nimmer. Wir wollen diese Aussagen wörtlich mit in das neue Jahr hineinnehmen, damit wir uns an ihm, unserem Gott, festhalten können. Darum bestaunen wir die großen Wunder im Gesetz des Lebens. Welches lautet? Er, Christus, hat dich ganz lieb. Und zwar so, wie du bist. Amen.